Jordan Harper, Die Rache der Polly McCluskey. Aus dem amerikanischen Englisch von Conny Lösch. Gelesen von Sascha Rotermund. Hörbuch Hamburg Verlag, 2018. The road was so dimly lighted, there were no highway signs to guide. But they made up their minds, if all roads were blind, they wouldn't give up till they died. Die Straße war so schlecht beleuchtet, keine Schilder wiesen den Weg, aber sie hatten sich entschieden, auch wenn alle Straßen Sackgassen waren. Sie würden nicht aufgeben, bis zum Tod. Bonnie Parker, auf der Flucht geschrieben. 0. Crazy Craig, Pelican Bay. Die Tattoos und Narben auf seiner Haut erzählten seine Geschichte. Er lebte in einem Raum ohne Nacht und hielt sich selbst für einen Gott. Crazy Craig Hollington, ein zu lebenslänglich Verurteilter in Pelican Bay, Präsident einer Gang namens Aryan Steel und damit Präsident aller kriminellen White Boys von Kalifornien, lebte in einer Zelle des Hochsicherheitstrakts, in der 24 Stunden täglich das Licht brannte. Ein Wattestäbchen war das Härteste, was er legal besitzen durfte. Zweimal die Woche wurde eine Duschkabine vor seine Zellentür geschoben. Man hielt ihn von den anderen Gefangenen fern. Aber er war ein Gott, erschaffen aus anderen Menschen. Menschen ersetzten seinen Mund. So verließen Todesurteile den Hochsicherheitstrakt. Ein bestochener Wärter auf der Gehaltsliste der Aryan Steel leitete sie von Crazy Craig an eingeweihte Weiße draußen weiter. Menschen ersetzten sein Blut. Crazy Craigs Hinrichtungsbefehle wurden per Kassiba im Gefängnis verbreitet, an einer Schnur befestigt wurden sie von Zelle zu Zelle geschleudert. An alle aufrechten Soldaten im Knast oder auf der Straße. So fingen die Mitteilungen an. Unterschrieben waren sie mit dem Motto »Steel forever, forever steel«, dazwischen ein Rachefeldzug. Die Namen von drei Verurteilten wurden genannt. Ein Mann, eine Frau, ein Kind. Verlangt wurde eine besondere Art der Hinrichtung. Alttestamentarische Vergeltung. Menschen ersetzten seine Füße. Die Gefangenen schickten die Urteile hinaus in die Welt, bauten sie mit dem Freimaureralphabet verschlüsselt in ihre Briefe nach Hause ein. Stanzten sie in Blindenschrift auf Gerichtsunterlagen, schrieben sie mit Pisse auf die Rückseite von Umschlägen, getrocknet blieben die Buchstaben unsichtbar, bis man das Papier ans Feuer hielt. Sie gaben sie im Besuchsraum weiter. Eine von den Frauen schob ihrem Mann mit einem Kuss einen Ballon voll Dope zu. Er flüsterte ihr die Todesurteile zurück. Sie verbreiteten sich in ganz Kalifornien, überall dort, wo weiße Gangster und weißer Abschaum sich niedergelassen hatten. Sie wurden in Slaptown, Sun Valley und Fontucky gelesen, von Freunden und Anwärtern weitergeleitet. Verbreitet von den Aryan Steel untergeordneten Gangs, die ihnen zuarbeiteten. Der Peckerwood Nation, den Nazi-Dope Boys, den Bloodskins, Odin's Bastards. Menschen ersetzten seine Augen. Ein paar Skinheads in Huntington Beach, die auf Crank waren und drei Tage nicht geschlafen hatten, entwarfen Flugzettel. Sie versahen die Urteile mit Bildern, machten sie offiziell. Sie gaben die Todesurteile mündlich weiter, erfanden Gerüchte dazu, zogen Bilder aus dem Internet. Ein Porträt von dem Mann, die Frau und das Kind zusammen abgebildet. Die Flugzettel machten die Runde. Leute prägten sich die Fakten ein, den Text, die Gesichter. Menschen ersetzten seine Hände. Es dauerte nur wenige Tage, bis die Flugzettel einen Mann erreichten mit tätowiertem Hals und dem Ehrgeiz, reich zu werden. Adressen wurden bereitgestellt, Pläne entworfen, Waffen gesichert, Blutschwüre geleistet. Sein Wille geschehe. Teil 1. Das Mädchen von der Venus. Inland Empire. 1. Polly. Fontana. Sie ließ die Schultern hängen wie ein Loser, versteckte ihr Gesicht hinter den Haaren, aber sie hatte Augen wie ein Revolverheld. Die Augen von ihrem Dad, sagte ihre Mom, meist nach ein paar Whisky-Pops, wenn sie es hinbekam, über ihren Ex zu sprechen, ohne von Wut vergiftet zu werden. Dann zerkaute sie das Eis und erzählte Polly von seinen besonderen, strahlend blauen Augen. Und dass Wild Bill Hickok, Jesse James und Kampfpiloten die gleichen hätten. Dass Scharfschützenausbilder Rekruten mit genau solchen hellen, blauen Augen suchten. Polly sagte ihrer Mutter nicht, was sie wirklich dachte. Hätte sie es getan, hätte sie gesagt, dass das mit den Revolverheldenaugen nach verkacktem Bockmist klang. Polly konnte gar keine Revolverheldenaugen haben, weil sie kein Revolverheld war. Polly war niemals gewalttätig, gegenüber nichts und niemandem, außer der Haut an ihren Fingernägeln und ihren Lippen, die sie wund kaute. Polly hielt also nicht viel von Revolverheldenaugen. Jedenfalls nicht, bis sie eines Tages zur Tür der Fontana Middle School herausspazierte und in die Augen ihres Vaters starrte. Revolverheldenaugen. Ungelogen. Hellblau, genau wie ihre eigenen, aber da war noch was anderes, das Pollys Herz bis ins Genick schlagen ließ. Später erfuhr sie, dass Augen nicht nur spiegeln, was sie gerade sehen. Sie spiegeln auch das, was sie vorher gesehen haben. Polly hatte ihren Dad über die Hälfte ihrer 11 Jahre nicht gesehen, aber sie erkannte ihn ohne jeden Zweifel. Und als sie ihn dort entdeckte, wusste sie noch etwas. Er musste ausgebrochen sein. Ihr Dad war einer von den Bösen, ein Gangster, und eigentlich gehörte er ins Gefängnis. Ihre Mom hatte gesagt, er habe lieber einer von den Bösen sein wollen als ein Ehemann oder ein Vater. Polly wusste, dass er manchmal Briefe geschickt hatte, aber ihre Mom hatte ihr nie erlaubt, sie zu lesen, und vor ein paar Jahren hatte er aufgehört, welche zu schreiben. Sie wusste, wenn man einen Vater hatte, der einer von den Bösen war, war das praktisch so, als hätte man gar keinen, besonders wenn er im Gefängnis saß. Sie hatte ihre Mom sagen hören, dass er noch mindestens 4 Jahre vor sich hatte, vorher würden die nicht mal darüber nachdenken, ihn rauszulassen, und auch dann nur, wenn er sich gut benommen hatte. Ihre Mom hatte starke Zweifel, dass Nate McCluskey dazu überhaupt in der Lage war. Wenn er jetzt also hier stand und nicht in Susanville saß, dann musste er ausgebrochen sein. Polly fragte sich, ob sie weglaufen oder nach einem Erwachsenen schreien sollte, nach den anderen Eltern oder einem Lehrer. Aber sie tat nichts. Sie stand einfach nur da, erlaubte sich, vor Angst zu erstarren. Vielleicht würde sie aber gar nicht schreien oder um Hilfe rufen müssen. Hätte ein Erwachsener hingesehen, hätte ein Blick genügt, um zu merken, dass hier was nicht stimmte. Ihr Dad sah nicht aus, als würde er zu den anderen Eltern gehören, die alle weiche Elternkörper hatten, weiche Elternaugen. Sein Gesicht war wie aus Stein gemeißelt. Und er war überall tätowiert. So was zeichneten die Jungs in ihrer Klasse hinten auf die Rückseiten ihrer Schulhefte. Drachen und Adler und Männer mit Äxten. Seine Muskeln waren so kräftig und klar definiert, dass es fast aussah, als hätte er gar keine Haut, als wären die Tattoos direkt auf die Muskeln gestochen. Die Haare, die auf den Bildern genauso strohblond waren wie ihre eigenen, hatte er abrasiert. Seinen Gesichtsausdruck kannte Polly weder von den Bildern, die sie im Laufe der Jahre von ihm gefunden hatte, noch aus ihrer verschwommenen Erinnerung. Sie kam nicht drauf, was sein Blick zu bedeuten hatte, aber wegen ihm fühlte sie sich noch schlechter. Der Tag war heiß und der Himmel schmutzig. Die Kinder gingen schnell zu den klimatisierten Autos ihrer Eltern. Sie ignorierten Polly, so wie Löwen mit Blut am Maul Gazellen ignorieren, weil sie gerade erst gefressen haben. Selbst in dieser verrückten Sekunde, in der sich ihr entflohener Sträflingsdad wie in einem Horrorfilm über sie beugte, war Polly, so wie alle Loser, erleichtert, nicht beachtet zu werden. Madison Cartwright, die damals in der 4. Klasse als erste Pudding-Arsch zu Polly gesagt hatte, rempelte sie an. Sie war zu sehr mit ihrem Handy beschäftigt, um zu schauen, wohin sie ging. Madison hatte immer neue Klamotten und sogar schon Titten und bewegte sich so geschmeidig durchs Leben wie auf dem Mond. Von ihrem bösen Blick wurde Polly heiß, als schössen Superman-Strahlen aus ihren Augen. Madison machte den Mund auf, um irgendwas messerscharf Schneidendes zu sagen. Dann sah sie Pollys Dad mit seinen Muskeln, den tätowierten Drachen und den Revolverheldenaugen. Sie drehte sich um und ging schnell weg, bekam dabei den Mund nicht mehr zu, was so bescheuert aussah, dass Polly gelacht hätte, wäre sie nicht kurz vorm Heulen gewesen. Jetzt war nur noch verschmutzte Luft und Schweigen zwischen ihnen, als Polly und ihr Dad dort standen wie bei einem High-Noon-Duell in einem der Western, die ihr Stiefvater so gerne schaute. »Polly«, sagte ihr Dad, seine Stimme kratzig wie Wolle. »Kennst du mich? Weißt du, wer ich bin?« Ihre Zunge fühlte sich zum Reden zu dick an, also nickte sie. »Ja.« Sie dachte kaum nach, griff hinter sich an den Kopf ihres Teddybären, der aus dem Rucksack schaute, und fasste ihm ans Ohr. Das half, tat es immer. Sie verkniff es, sich den Bären rauszuziehen und an sich zu drücken. »Hör gut zu«, sagte ihr Dad. »Du kommst mit. Jetzt sofort. Keine Zeit für Theater.« Er drehte sich um und ging auf die Straße. Ihr Gehirn riet ihr, ihm nicht zu folgen. Ihr Gehirn riet ihr, lauf wieder rein und suche Mr. Richardson. Es riet ihr zu schreien, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber sie tat nichts davon. Obwohl sie eigentlich unbedingt weglaufen wollte, folgte sie ihm. Schob das Bedürfnis abzuhauen, um Hilfe zu rufen, dorthin, wo sie immer alles hinschob. Was sollte sie sonst machen?